Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir gehen weiter in dem Text das Gedicht vom Vertrauen in unser Bewusstsein von Saint-Saëns. Und das ist so die Nahtstelle, wo indischer Buddhismus in China angekommen ist, so 5. bis 6. Jahrhundert. Und die Chinesen jetzt mit ihrer eigenen chinesisch-religiösen Begrifflichkeit, die hauptsächlich aus dem Daoismus kommt, haben die versucht, buddhistische, indische Begriffe zu fassen. Und deswegen ist es sehr spannend, weil man in dieser Zeit sozusagen die Begegnung von zwei Kulturen eigentlich unmittelbar miterleben kann und sehen kann, wie es dadurch, dass ich andere Begriffe benutze, Bedeutungsverschiebungen gibt. Also neue Interpretationen eigentlich. Und das ist dann das, wo dann also in China der Zen-Buddhismus entstanden ist, beziehungsweise in China der Chan-Buddhismus und dann im 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert ist er dann bis nach China und dort war es dann der Zen-Buddhismus.
Nach Japan.
Nach Japan, genau. Von China über Korea nach Japan. So. So, jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Und das Hauptthema dieses Kapitels ist an sich Shunyata. Und Shunyata ist ein typischer Mahayana-Begriff und meint, dass alle Dinge leer von Eigensein sind. Also Shunya ist leer. Shunyata wird manchmal mit Leerheit übersetzt, aber man muss sozusagen die Bedeutung vom Zusammenhang nehmen und es bezieht sich immer leer. Also die Dinge sind leer von eigenständigem Sein. Also sind nicht abgetrennt in sich eigene Einheiten, sondern sind Teil eines riesigen Prozesses, so könnte man fast sagen. Oder man kann es auch positiv formulieren, so wie das Thich Nhat Hanh eher macht. Also er betont die Verbundenheit von allen Dingen. Also, ja, oder das Einssein von allen Dingen. Das meint eigentlich der Begriff Shunyata. Und dieser Text hier beschäftigt sich jetzt, wie können wir dieses Leersein von eigenem Sein, von abgetrennt sein, im Alltag umsetzen. Und jetzt schauen wir mal, was er hier schreibt. Lass die Phänomene, wie sie sind, unsere Buddha-Natur ist ohne Gehen und Verweilen. Jetzt weiß ich, warum wir so langsam hier vorwärts kommen, weil diese Zeilen haben sozusagen sehr viel Bedeutungsinhalt. Wir haben hier zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist die Welt der Phänomene, das heißt die Welt, so wie wir die Dinge wahrnehmen, als getrennte Einheiten, als abgeschlossene Dinge eigentlich. Und das wird beschrieben als die Welt der Phänomene, so habe ich es übersetzt, oder die Welt der Einzeldinge. So. Und wenn man aber jetzt den Aspekt des Verbundenseins betont, dann wird im Buddhismus gesagt, dass jedes Ding hat sozusagen zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass ich die Dinge getrennt wahrnehme. Und der zweite Aspekt ist der, dass ich die Dinge sehr wohl in Verbundenheit wahrnehme. Also aktuelle Beispiele wären Ökosysteme zum Beispiel. Ich kann einen Baum getrennt als Baum wahrnehmen oder ich kann ihn im Zusammenhang mit den anderen Mitgeschöpfen oder Viechern und Erde und Pflanzen und was weiß ich, als Ökosystem, als Teil eines Ökosystems sehen. Und das wären so diese beiden Aspekte. Einmal die Getrenntheit der Dinge wahrnehmen, das ist die Welt der Phänomene, und einmal die Welt als Verbundensein wahrnehmen. Und das wäre, neudeutsch würde man sagen, als Ökosystem oder in Verbundenheit wahrnehmen oder als Einheit wahrnehmen. Und das ist der zweite Satz, ja. Also, wenn wir die Phänomene betrachten, wie sie sind, dann ist, also lass die Phänomene, wie sie sind, unsere Buddha-Natur ist ohne Gehen und Verweilen. Und die Buddha-Natur ist ein Konzept, müsste man sagen, ein Konzept, dass wir in uns schon die Qualitäten des Buddhas in uns haben. Das heißt, neudeutsch würde man heute sagen, das ist ein Ressourcenmodell. Das heißt, es geht davon aus, dass die Qualitäten, um die es im Buddhismus geht, oder die es gilt zu entwickeln, dass die schon vorhanden sind. Dass ich die mir also nicht zufügen muss, so wie wenn ich eine Fremdsprache lerne, neue Vokabeln lerne, sondern der Lernschritt ist eigentlich andersherum. Das heißt, es ist schon da in mir und ich muss es eigentlich mir den Zugang zu den eigenen schon vorhandenen Qualitäten ermöglichen. Das heißt, die Hindernisse, die es verhindern, durch meine vorhandenen Qualitäten im Alltag ausdrücke, diese Hindernisse muss ich auflösen. Und das ist ein bisschen eine andere Idee des Lernens, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Und interessant ist, der Plato hat so eine ähnliche Idee gehabt, der spricht also Lernen als Erinnern. Also, dass man sich an die Dinge, die man schon mal gewusst hat, erinnert. Ich bin mir unsicher, ob er das Gleiche gemeint hat, aber es ist zumindest auch so eine Idee, dass die Dinge schon vorhanden sind. Für die Praxis bedeutet das, dass wir eigentlich üben, entspannt da zu sein und nicht so verbissen versuchen, Dinge zu machen, sondern uns eigentlich in unsere vorhandenen Qualitäten hineinlehnen können, innerlich. So würde ich es formulieren. Das ist so ein bisschen dieser Begriff der Buddha-Natur. Im Pali-Kanon finden wir einen ähnlichen Begriff, das nennt sich Buddha-Embryo. Also das ist so eine Idee, dass die Qualitäten des Buddha schon klein da sind und wir sie jetzt kultivieren können und dann sozusagen aus dem Embryo ein ganzer Mensch wird. Also das ist auch ein nettes Bild. Der Begriff Buddha-Natur ist originär eigentlich ein Begriff des Mahayana-Buddhismus. Das wäre so eine der Definitionspunkte. Und eine Qualität dieser Buddha-Natur ist die Verbundenheit. Und wenn wir sozusagen alle Dinge als verbunden wahrnehmen, dann könnte man sagen, löst sich die Zeitqualität eigentlich auf. Macht das jetzt Sinn? Na gut, lassen wir den Teil vielleicht weg. Aber, oder anders formuliert, wenn wir in unserer Gelassenheit einfach nur da sind, ja, und die Phänomene, so wie sie auftauchen, während der Meditation wahrnehmen, dann haben wir in dem Moment, wo wir einfach nur 100% im Moment da sind, haben wir kein Empfinden von Zeit. Das heißt, wir sind dann einfach 100% da. Ich weiß nicht, wie man das besser formulieren kann. Gibt es einen Vorschlag? Also diese Qualität des, also das ist sozusagen die Übung, die wir in der Meditation üben eigentlich. Also wir denken nicht über die Zukunft nach, wir denken nicht über die Vergangenheit nach, sondern wir versuchen präsent da zu sein. Und in dem Moment, wo unser Gehirn wieder anfängt, irgendwelche Assoziationsketten zu überlegen oder sozusagen wieder zu denken, dann haben wir wieder diese Zeitkategorie mit drin. Ja? Aber in dem Augenblick, wo wir ganz da sind, oder zum Beispiel, wenn man klettert, ja, irgendein Kletterstock hochkraxelt, da muss man so konzentriert sein, dass man keine Zeit hat, sich an irgendetwas anderes zu denken. Und in dem Augenblick ist man 100% da. Und da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern da gibt es nur das Hier und Jetzt. Beziehungsweise die Idee, wo ist der nächste Griff? Diese Qualität üben wir in der Meditation. Und das meint, diese Formulierung ist ohne Gehen und Verweilen. Oder ohne Gehen und Kommen. Also das ist so eine feste Formulierung, die findet man immer wieder in diesen Texten. Und das meint, es ist ohne Vergangenheit und Zukunft. Diese Art der Präsenz, so könnte man das vielleicht sagen. Das ist damit gemeint. Das heißt, auf unsere Meditationspraxis übersetzt, heißt es, lass die Phänomene, wie sie sind. Also wenn wir sitzen und meditieren, egal was in unserem Kopf auftaucht, wir nehmen es einfach wahr und lassen es. Wir tun nichts damit. Wir müssen es auch nicht verbessern, wir müssen es nicht wegschieben, wir müssen gar nichts damit tun, sondern wir konzentrieren uns wieder auf das, was im Moment da ist, versuchen präsent da zu sein und in dem Moment gibt es auch kein Kommen und kein Gehen. Das ist damit gemeint. Sich unserer innersten Natur hingeben, bringt uns in Einklang mit dem Weg des Dao und befreit uns vom Ärger. Also, innerste Natur ist die Buddha-Natur, bringt uns in Einklang mit dem Weg des Dao. Und da haben wir jetzt so eine Idee, also so einen chinesischen Begriff, und zwar der Begriff des Dao. Und das Dao ist, wie übersetzt man das am besten, also Weg eigentlich, oder? Also kosmischer Weg. So, also im Einklang mit dem kosmischen Weg zu sein oder mit dem Universum zu sein, das ist damit gemeint. Der Daoismus ist sehr stark naturorientiert. Das heißt, da ging es immer um in Einklang mit der äußeren und inneren Natur zu sein. Und zwar wörtlich. Also innere Natur ist das, womit sich der Buddhismus beschäftigt. Aber der Buddhismus hat sich relativ wenig mit der äußeren Natur beschäftigt. Im chinesischen Daoismus finden wir viele Bilder, die sich sozusagen mit der äußeren Natur, also mit dem Einklang mit der äußeren Natur beschäftigen. Das ist eigentlich ein neues Element. Und durch diese Begegnung von diesen zwei unterschiedlichen Traditionen ist dann eigentlich dieser naturverbundene Zen-Buddhismus entstanden. So. Was wir dann uns in Japan anschauen können mit irgendwelchen Steingärten, die also sozusagen im Äußeren die innere Harmonie ausdrücken. Oder die innere Harmonie im Äußeren ausdrücken. So. Ja, oder die Architektur von Zen-Tempeln, ja, also auch sehr harmonisch. Oder das iPhone. Ja, also war ja Steve Jobs sozusagen mit einem Zen-Meister gelernt, also geübt hat und seine ganze Ästhetik aus der japanischen Zen-Tradition eigentlich abgeleitet hat. Also das sehr reduzierte, sehr klare Design oder Bonsai-Bäume, bin ich mir unsicher, ob das was mit Zen zu tun hat. Aber ich glaube, es ist mit diesen Gärten, wo es dann die verschiedenen Ebenen gibt.
Was ist das?
Diese Bonsai-Bäume.
Ach so, Kapitalismus.
Ich glaube, das gehört dazu, gell?
Mhm.
Okay. Aber Ikebana zum Beispiel, also Blumen stecken, ist so eine, Und ich glaube, für uns ist das auch spannend, weil wir ja sozusagen auch in einer Zeit leben, wo das Äußere sehr stark thematisiert wird. Also Klimakatastrophe zum Beispiel, Ökosysteme, Umweltverschmutzung, das sind ja alles Erscheinungen von außen. Und wenn wir Buddhismus so interpretieren würden, dass wir uns eigentlich nur um unser Inneres kümmern, dann würde das Außen wegfallen und würde mehr relativ wenig Sinn machen. Und deswegen, glaube ich, ist unsere westliche Interpretation von Buddhismus, dass das Innen und das Außen zusammengehört und dass wir natürlich auch in einer äußeren Welt leben und in Verbindung mit der äußeren Welt sind und dadurch natürlich eine ganz andere Verantwortung auch im äußeren Tun haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der in meiner Wahrnehmung in vielen buddhistischen westlichen Gruppen mit im Fokus ist. So, das kann man nicht trennen. So will ich das sagen. Natürlich gibt es auch buddhistische Gruppen, die können das trennen, die sind nur für sich und im Inneren und so. Okay, aber ich glaube, das ist wichtig, dieser Aspekt. Und meines Wissens kommt er sozusagen aus dieser 6. Jahrhundert Begegnung indischer Buddhismus mit Daoismus und dieser Komponente, nicht nur mit seiner innersten Natur eins zu sein, sondern auch mit der äußeren, weil es keine Trennung gibt. Das ist ja der Witz dabei. Wir sind noch dabei.
Ich bin noch dabei, ich habe jetzt gerade meine Gedanken gemacht.
Okay. So, also sich unserer innersten Natur hingeben, bringt uns in Einklang mit dem Weg des Dao. Und jetzt der letzte Satz, und befreit uns von Ärger. Das ist interessant, also Ärger ist offensichtlich ein weltweites, uraltes Problem des Menschen. Das heißt, also er geht jetzt hier nicht weiter auf den Ärger ein, aber im Prinzip ist das natürlich die Aversion, also eine der Grundwurzeln, die uns Leid produzieren, also jetzt aus buddhistischer Sicht. Und wenn wir in unserer innersten Natur, sprich in unserer Buddha-Natur, verweilen, dann manifestieren sich unsere inneren Qualitäten, und das sind Mitgefühl, Liebe, Gelassenheit, Freude, und lösen alle Hindernisse wie Gier, Aversion, Verblendung, Neid, Ego, Hochmut auf. Das ist eigentlich so diese Grundidee, und das meint er, befreit uns vom Ärger. Anhaften an unsere Gedanken widerspricht dem Weg. Man versinkt nur in Dunkelheit und wird gewöhnlich. Okay, kann man noch einen Satz weitergehen? Gewöhnlichkeit bringt nur Frustrationen. Welchen Vorteil soll es haben, kleinkariert zu sein? Ja, finde ich ganz gut. Habe ich auch so übersetzt. Also, wir haben, der eine Punkt ist die Geschichte, wie gehen wir mit unserem, während der Meditation mit unseren Gedanken um. So, man kann die Gedanken festhalten oder man kann in sich ruhen und alle Phänomene wahrnehmen, aber darum nicht sich anhaften. Und die Meditation hat ja sozusagen als Idee, dass es auch irgendeine Relevanz für den Alltag hat. Das heißt, diese gleiche Haltung, die wir in der Meditation entsprechend unseren Gedanken haben, können wir auch im Alltag kultivieren. Das heißt, auch da können wir üben, nicht an unseren eigenen Vorstellungen über Dinge, wie sie sein sollten, wie sie nicht sein sollten, über unsere Ideen, dass wir Recht haben oder nicht Recht haben. Das heißt, all das, was im Alltag bei uns passiert, können wir auch lernen, mit unseren Gedanken und Vorstellungen lockerer, würde ich mal sagen, umzugehen. Und wir merken immer, wenn wir sozusagen ein bisschen unter Spannung geraten, also Spannung als körperliche Wahrnehmung, dann hat das oft was damit zu tun, dass wir innerlich auch starr werden, also an bestimmten Vorstellungen festhalten, an bestimmten Lieblingsgedanken festhalten, glauben, wir haben Recht und solche Dinge. Und die Übung besteht eigentlich darin, flexibel zu bleiben. Das heißt, sehr wohl eine eigene Meinung zu haben, aber nicht an ihr unnötigerweise festhalten, sondern schauen, hören, was sagt der andere, überlegen und so. Also hier steht, anhaften an unseren Gedanken widerspricht dem Weg. Man versinkt nur in Dunkelheit und wird gewöhnlich. Gewöhnlich bezieht sich auf die Unterscheidung. Und das ist, glaube ich, ein gefährlicher Aspekt. Das heißt, wenn man sich mit solchen Ansätzen beschäftigt, kann man leicht in so einen Irrglauben kommen, dass man glaubt, man ist was Besseres als die anderen. Das heißt, die anderen sind ein bisschen belämmert. Wie auch immer. auf jeden Fall so die Idee, man selbst hat den Durchblick und die anderen sind irgendwie noch halt gewöhnlich oder normal oder wie immer man es nennt. Und das ist so die Gefahr des Hochmuts, also dass man glaubt, man ist was Besseres. Und das Interessante, es gibt ja so eine, im Theravada gibt es eine Einteilung von spirituellem Fortschritt und die Einteilung unterscheidet die unterschiedlichen Hindernisse, die sich während des Weges auflösen. Und das letzte Hindernis vor der Heiligkeit ist der Hochmut. Das heißt, es gibt viele Leute, die sind extrem weiterentwickelt, aber die haben sozusagen den letzten Schritt noch nicht gemacht, sondern die glauben, sie sind noch was Besseres. Sie sind noch besser als die anderen. Das finde ich ganz interessant. Und ich glaube, das ist sehr wohl ein bisschen eine Gefahr. Und trotzdem wird unterschieden zwischen Menschen, die, ich sag mal, versuchen, ihre eigenen Qualitäten zu entwickeln, und anderen Menschen, die das halt nicht machen. Und hier in dem Text werden die, das sind die gewöhnlichen Menschen. Also müsste man eigentlich sagen, die anderen sind die außergewöhnlichen Menschen, aber dann sind wir wieder bei dieser Besser-als-Geschichte. Also heikel. Aber trotzdem ist was dran. Ja, aber muss man mit Vorsicht genießen, denke ich. Ne? Also Gewöhnlichkeit bringt nur Frustration. Das bezieht sich auf die erste Ebene Wahrheit. Das heißt, so wie wir und die meisten Leute wahrscheinlich Welt wahrnehmen, produziert das jede Menge Leid. Und dann gibt es diese Aufzählung, also Altern ist Leid, Geburt ist Leid, mit Dingen zusammen zu sein, die man nicht haben möchte oder die man nicht mag, ist Leid. Dinge, die man haben möchte und nicht hat, ist Leid. Und so, das ist so die erste Ebene Wahrheit innerhalb des Buddhismus. Und das meint hier, also Gewöhnlichkeit bringt nur Frustration, das heißt, unsere alltägliche Sichtweise und Herangehensweise an die Welt bringt Leid und Frustration. Und ja, man stellt ja rhetorisch die Frage, welchen Vorteil soll es haben, kleinkariert zu sein? Ja, hat natürlich keinen Vorteil. Nona. So. Und dann kommt ein interessanter Punkt. Willst du dem einen Fahrzeug folgen, verachte nicht die Objekte der sechs Sinne. So, jetzt gibt es eine Anmerkung, 371. Jetzt schauen wir mal, was ich da gut zu der Anmerkung geschrieben habe. 371. Ah, eines Fahrzeug, damit ist die buddhistische Lehre gemeint, die manchmal als Fahrzeug, Sanskrit Yana, das zum anderen Ufer bringt, beschrieben wird. Eines Fahrzeug. Okay. Also, also übersetzt bedeutet das, also folgst du dem Achtsamkeitsweg zum Beispiel, also willst du, oder dem Weg des Buddha oder wie immer man das jetzt nennt, verachte nicht die Objekte der sechs Sinne. Die Objekte der sechs Sinne ist das, so wie wir die Welt wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, weil wir nicht irgendwie die Welt an sich schlecht finden oder wir uns jetzt von der Welt zurückziehen müssen, weil die Welt so böse ist oder irgendwie, sondern das Thema ist nicht, eigentlich nicht die Dinge an sich, sondern es ist immer die Frage, wie gehe ich mit den Dingen um? Und das macht den Unterschied. Insofern müssen wir die Welt nicht ablehnen. Und es gibt manche spirituelle Traditionen, die irgendwie so auf einen Trip sind, dass die Welt irgendwie böse ist, unser Körper böse ist und die Triebe böse sind und irgendwie alles böse ist oder so. Und in dieser Sichtweise hier ist das nicht so. Okay, keine neue Erkenntnis. Gut. Also die Objekte der sechs Sinne nicht verachten, ist gleich wie das vollkommene Erwachen. Also ich muss die Welt nicht abwerten, sondern ich kann in der Welt sein. Also ich glaube, mein Sufi-Lehrer hat das so formuliert, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. War das Sufi oder christlich? Ja, was? Aber ist ein bekannter Spruch, ja?
Gehört habe ich ihn schon, aber von mir ist von der Welt.
Sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich glaube, so geht der Spruch, oder? Da habe ich falsch zitiert. Ich liebe es falsch zu zitieren. Der Weise handelt im Einklang mit dem Tao. Der Verwirrte wird durch seine Störgefühle gelenkt. Das ist auch spannend.
Haben wir noch Zeit, ja.
Also der Weise ist ein ist eigentlich kein originär buddhistischer Begriff. Also mir würde jetzt gerade ein Pali-Begriff einfallen, Arahat. Aber das ist eher der Heilige. Also keine Ahnung, wo der Weise herkommt, wie der sich hier reingemogelt hat. Ich glaube, das ist chinesisch, oder? Da gibt es diese acht Weisen und so. Weisheit.
Die Weisheit gibt es ja schon im Buddhismus, ne?
Ja, aber eigentlich nicht so, sondern es ist eher die Einsicht. Ja. Also, kann ich jetzt nicht genau sagen, wo das herkommt. Ich glaube, es ist eher chinesisch.
Heißt nicht Hanya Weisheit dann auf Japanisch? Es gibt schon diesen Weisheitsbegriff vorne da in dem Herzsutra, was man da immer rezitiert.
Na, Hanya ist ja.
Das heißt Pali ist Panna oder Pan?
Paramita. Aha, Paramita. Genau. Die Weisheit, ja. Ja, eigentlich schon, gell? Das Herz ist toll, ja. Müssen wir mal nachschauen, ja. Interessant. Von daher. Ja, kann ich jetzt so auf die Schnelle gar nicht beantworten. Können wir auch so stehen lassen, weil die Idee im Einklang mit dem Dao ist wieder gemeint, also sozusagen mit dem. Ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt richtig ist, also kosmischen Fluss der Dinge. So. Oder mit dem Fluss der Natur, oder dem Lauf der Natur.
Ja, mit den Gesetzen des Universums und so.
Mit den Gesetzen des Universums. Ja, also das ist damit gemeint. Und das, aber der zweite Satz ist auch interessant. Der Verwirrte, das sind jetzt wieder die gewöhnlichen. wird durch seine Störgefühle gelenkt. Und Störgefühle sind die Kleshas, Trübungen. Die wörtliche Übersetzung, also aus Pali, ist Trübungen. Das heißt, ich finde den Begriff Störgefühle ganz gut. Das ist eigentlich ein Begriff, den der Ole Nidal, habe ich zum ersten Mal bei ihm gehört, fand ich gut. Vor 30 Jahren. Also finde ich immer noch gut. Und meint, Störgefühle sind die Gefühle, die unsere inneren positiven Qualitäten verdecken. Deswegen Verdunkelung, deswegen Trübungen. Und das ist die Gier, die Aversion, die Verblendung, der Neid und der Hochmut. Ja. Da gibt es verschiedene Sets, aber das wäre so ein Fünfer-Set, was so am bekanntesten ist. Und sozusagen eine Definition des Gemeinen oder Niederen, wie ist das hier? Gewöhnlichen ist, oder ja, also ein Aspekt ist, dass die Leute, wir natürlich auch, immer mal wieder von unseren Störgefühlen verblendet werden oder in Beschlag genommen werden. Und in dem Augenblick, wenn uns eines dieser Störgefühle im Griff hat, haben wir keinen Zugang zu unseren Qualitäten. Und die Übung besteht darin, wahrzunehmen, wenn uns eines dieser Störgefühle im Griff hat und dann wieder zurück zu unseren eigenen Qualitäten zu kommen. Und das im Alltag immer wieder zu üben. Und da haben wir viele Möglichkeiten, glaube ich. So. Aber der Vorteil besteht, dass man weiß, dass es Störgefühle sind und nicht glaubt, dass es Wahrheiten sind. Also wenn ich weiß, Der Ärger ist eigentlich ein Störgefühl, was mich daran hindert, meine positiven Qualitäten im Alltag zu manifestieren. Dann werde ich diesen Ärger nicht noch künstlich hochzüchten, sondern werde ich ihn als Hindernis sehen und versuche, mich nicht von ihm einfangen zu lassen. Und dieser Einsichtsschritt ist schon mal ein Weg, konstruktiver mit Ärger zum Beispiel umzugehen oder mit Neid oder mit Hochmut. Egozentrik ist eigentlich der beste Begriff, finde ich. Jetzt machen wir Stopp.